Also, stell dir mal vor, du stapfst gerade durch knietiefen sibirischen Schnee. Es ist eiskalt und du folgst einem Rentier.
Einem Rentier, das gerade eine ziemlich große Ladung leuchtend roter Fliegenpilze gefressen hat, richtig?
Genau. Und jetzt wartest du. Du wartest ernsthaft darauf, bis dieses Rentier uriniert und dann, naja, dann trinkst du das Ganze.
Was für ein Einstieg. Aber ja, das haben Menschen wirklich gemacht.
Absolut. Und wenn du dich jetzt fragst, warum zur Hölle man sowas tut, die Antwort führt uns direkt zum Ursprung des Weihnachtsmannes. Wenn du nämlich, also wenn du als Zuhörer jetzt denkst, die Wintersonnenwende und diese ganzen Festtage seien so ein durch und durch zivilisiertes, gemütliches Konstrukt mit Zimtgeruch und leuchtenden Tannenbäumen.
Die besinnliche Stille quasi.
Genau, diese besinnliche Stille. Wenn du das denkst, dann hast du einfach noch nie in die echten, tiefen psychologischen Abgründe dieser Jahreszeit geblickt. Wir machen heute eine richtig tiefgehende Tiefenanalyse unserer Quellen.
Ja, und wir kratzen heute mal diesen ganzen zuckersüßen Guss ab. Das ist unsere Mission für diese Tiefenanalyse. Es geht in den Quellen, die uns vorliegen, um rasende Geisterheere am Nachthimmel, um halluzinierende antike Helden und um die radikale, oft ziemlich schmerzhafte Transformation unseres menschlichen Bewusstseins.
Richtig. Und da gibt es diesen einen Leitgedanken, der mich beim Lesen echt umgehauen hat, von Carl Gustav Jung.
Ah ja, das Zitat ist grandios. Jung schreibt da, man findet Erleuchtung nicht, indem man sich Figuren des Lichts vorstellt, sondern indem man sich der Dunkelheit bewusst wird.
Wahnsinn, oder? Und das ist quasi unsere Blaupause für heute. Wer das Dunkel, also das pure Chaos, nicht achtet, der kann niemals das wahre Licht begreifen.
Absolut. Wir müssen also von der absoluten Dunkelheit ausgehen, um ans Licht zu kommen.
Dann lass uns da direkt reinspringen. Historisch und astronomisch landen wir da ja automatisch bei der Wintersonnenwende, also den kürzesten Tagen und den längsten Nächten im Jahr.
Genau. Die Zeit, die in vielen Kulturen als die sogenannten 12 Nächte oder eben die Rauhnächte verankert ist. Meistens so zwischen dem 21. Dezember und Anfang Januar.
Aber, das ist ja jetzt keine rein europäische Erfindung, oder? Ich meine, das zieht sich doch durch alle möglichen Kulturen.
Überhaupt nicht, nein. Das ist, was hier in unseren Texten so faszinierend ist, es ist ein universelles Phänomen. Der Philosoph Arnold Kieserling hat das in den Quellen sehr treffend analysiert. Diese 12 Tage sind astronomisch gesehen nämlich die exakte Differenz zwischen unserem Sonnenjahr mit 365 Tagen und dem alten Mondjahr, das hatte nur etwa 354 Tage.
Ah, also quasi 11 bis 12 Tage Unterschied.
Richtig. Und diese Differenz, diese Rauhnächte, das sind sozusagen die Tage außerhalb der Zeit. Sie existieren, um diese kosmischen Spannungen auszugleichen. Der chinesische Kaiser zum Beispiel.
Oh ja, die Geschichte fand ich krass.
Ja, der zog sich exakt in dieser Zeitspanne in das sogenannte Mingtang zurück. Das war der Tempel der Erleuchtung und da ging er in völlige Isolation. Und selbst im Islam, beim Ramadan, gibt es ganz ähnliche rhythmische Wurzeln. Es ist eine Schwellenzeit. Die normalen Gesetze der Physik und der Gesellschaft, die sind da einfach mal kurz aufgehoben. Der Himmel steht offen.
Und das, was dann durch diesen offenen Himmel bricht, ist laut den europäischen Mythen zumindest pures Chaos. Die sprechen da von der wilden Jagd.
Oder dem wilden Heer, ja.
Genau. Und das musst du dir vorstellen wie so einen furchteinflößenden Geisterzug. Die ziehen da mit Gebrüll, Johlen und Kettenrasseln durch die stürmischen Winternächte. Da ist dann oft so eine Figur an der Spitze, Odin zum Beispiel, oder der weiß gekleidete Berchtold auf einem Schimmel.
Und das sind ja keine gewöhnlichen Geister, wenn wir uns die Mythologie ansehen?
Naja, eben nicht. Das sind nicht einfach die netten Ahnen. Das sind die Seelen jener Menschen, die vor ihrer Zeit gestorben sind. Also Ermordete, Unfallopfer, Leute mit einem unnatürlichen Tod. Es ist quasi das gebündelte, unintegrierte Leid der Welt, das da oben über den Himmel tobt.
Es ist das personifizierte Chaos. Und wie die Menschen damals darauf reagiert haben, das verrät uns enorm viel über die menschliche Psyche. Die Regeln damals waren ja gnadenlos.
Ja, total. Da hieß es, wenn die wilde Jagd naht, wirf dich flach auf den Boden, schließ alle Türen ab. Und das Allerwichtigste, und da bin ich echt hängen geblieben, schau unter keinen Umständen aus dem Fenster.
Ja, das Fenstertabu.
Genau, das warnen die Überlieferungen ganz spezifisch. Da steht, wer absichtlich aus dem Fenster starrt, um sich das Spektakel anzusehen, dem schwillt der Kopf an. Und zwar so gigantisch, dass er ihn nicht mehr durch den Fensterrahmen zurückziehen kann.
Ein extrem groteskes Bild, oder?
Total. Also lass uns das mal aufschlüsseln. Was passiert da psychologisch? Warum explodiert dir quasi der Kopf, wenn du da rausguckst?
Naja, weil du versuchst, das Unfassbare rational zu greifen. Kaiserling nutzt dafür in den Quellen den indigenen Begriff des Tonal.
Das Tonal, okay.
Das Tonal ist die rohe, unstrukturierte Lebensenergie. Das absolute Chaos, die Dunkelheit, noch bevor der menschliche Verstand überhaupt anfängt, die Welt in diese kleinen logischen Schubladen zu sortieren. Diese Mythen, die zwingen die Menschen zum Respekt vor dem eigenen Unbewussten.
Ah, verstehe. Wenn du also meinst, du bist so schlau und stellst dich sicher ans Fenster?
Genau, wenn du denkst, du kannst dieses gewaltige, rohe Chaos einfach voyeuristisch oder rein intellektuell betrachten, dann kollabiert dein Verstand. Dein Kopf, also das Zentrum deiner Ratio, deines Verstandes, schwillt an, weil dein Ego krampfhaft versucht, die Unendlichkeit dieses Unbewussten zu verarbeiten.
Und daran verbricht es dann unweigerlich.
Richtig. Es ist eine uralte psychologische Warnung. Überschreite diese Grenzen zum Chaos nicht unvorbereitet, sonst verlierst du den Verstand.
Krass.
Du verlierst den Verstand, weil dein inneres System überlastet. Aber um in dieser eisigen, echt lebensfeindlichen Realität des hohen Nordens überhaupt zu überleben und diese Grenzen zu überschreiten, haben die Menschen ja nicht nur Mythen erschaffen?
Nein, sie hatten ganz physische Werkzeuge.
Und da sind wir wieder bei der Geschichte vom Anfang, wo es jetzt wirklich interessant wird. Fliegenpilze, Rentiere und Urin. Wir sprechen da vom Amanita muscaria, dem Fliegenpilz. Ein Gewächs, das die Menschheit schon seit ihren absolut frühesten Tagen begleitet.
Ja, und die Rentiere in Sibirien, die fahren da komplett drauf ab. Die graben diese Pilze echt aus dem Schnee aus und fressen die nicht, weil sie hungrig sind?
Nein, die suchen den Rausch.
Genau, die suchen den Rausch. Die stolpern dann völlig high durch die Tundra. Und jetzt kommt der geniale, wenn auch für uns vielleicht eklige Teil, den wir in den Fällen finden. Die indigenen Schamanen, etwa bei den Samen, einem Nomadenvolk, die haben tatsächlich den Urin dieser Rentiere getrunken, um selbst in Trance zu fallen.
Was pharmakologisch betrachtet ein unfassbar eleganter Mechanismus ist. Der rohe Fliegenpilz enthält nämlich Ibotensäure. Und die ist für Menschen extrem giftig, löst Krämpfe und schwere Übelkeit aus.
Und das Rentier filtert das dann?
Exakt. Das Verdauungssystem des Rentiers fungiert da als biologischer Filter. Der Stoffwechsel wandelt diese giftige Ibotensäure in Muscimol um. Und Muscimol ist hochgradig psychoaktiv, macht Halluzinationen, ist aber für den menschlichen Körper sehr viel verträglicher. Der Schamane nutzt das Rentier also buchstäblich als lebendes Drogenlabor.
Wow. Und wenn wir das jetzt mit dem großen Ganzen verbinden, hier spannt der Ethnopharmakologe Christian Rätsch in unseren Texten nämlich einen Bogen, der echt steil ist. Er nimmt all diese Elemente, also den eisigen Norden, den Schamanen im extremen Rauschzustand, Rentiere, die im Rausch quasi durch die Luft fliegen, und diese rot-weiße Färbung des Pilzes.
Und er macht daraus den Weihnachtsmann.
Ja, er argumentiert, dass unser heutiger, gütiger, dicker Weihnachtsmann, der da im roten Mantel durch den Kamin rutscht und fliegende Rentiere hat, im Kern eigentlich das kulturelle Echo eines sibirischen Schamanen ist. Ein Schamane, der zur Wintersonnenwende besondere Pilze zu den Menschen brachte.
Eine kulturhistorische These, die natürlich extrem provoziert. Aber man muss zugeben, sie setzt viele Puzzlestücke verblüffend schlüssig zusammen.
Da muss ich jetzt aber mal kritisch einhaken. Moment mal. Behaupten unsere Quellen da ernsthaft, dass unsere gesamte Religion und Festkultur auf Drogen basiert? Reduzieren wir hier nicht tausende Jahre tiefster Spiritualität auf den Fakt, dass ein paar Leute im Schnee Pilze eingeworfen haben?
Ja, das ist ein sehr berechtigter Einwand. Und ich möchte an dieser Stelle auch klarstellen, wir werten das nicht, wir geben hier nur wieder, was in den Quellen steht. Aus unserer heutigen, streng rationalen Perspektive wirkt das absolut reduktiv. Aber, und das betonen Historiker wie Robert von Ranke Graves immer wieder, wir müssen unsere heutige Brille absetzen.
Inwiefern?
Wir sind historisch blind für diese Realität geworden. Für etwa 125.000 Jahre der Menschheitsgeschichte war diese gezielte Veränderung des Bewusstseins kein Freizeitspaß oder Eskapismus. Es war die einzige anerkannte Methode, um überhaupt mit dem in Kontakt zu treten, was die Menschen als göttlich empfanden.
Goethe hat das ja mal sehr provokant zusammengefasst in dem Satz: Ich verändere mein Gehirn, also bin ich.
Ganz genau. Und dieses Prinzip zieht sich durch fast alle großen antiken Kulturen. Denk an die dionysischen Mysterien der Griechen.
Die basierten auf Alkohol, oder?
Ja, auf massiven rituellen Alkoholräuschen. Die Isis-Kulte nutzten Opium. Die Phrygier verehrten Apollo unter dem Einfluss von hochdosiertem Hanf. Und in den altindischen Veden wird Soma verehrt. Ein psychoaktiver Trank, von dem wir bis heute nicht restlos wissen, woraus er bestand. Er wird dort regelrecht als Gott verehrt.
Okay, das heißt, die Annahme in der Antike war quasi, die Alltagsrealität ist nur eine Illusion. Und erst durch den Rausch entbirgt sich die wahre Realität.
Richtig. Der Forscher Roland Fischer nennt das in unseren Texten das Wahrnehmungs-Halluzinationskontinuum. Der chemisch erzwungene Rausch war der Schlüssel zur Welt hinter dem Raum und der Zeit.
Okay, also nehmen wir mal an, das stimmt, so wie die Quellen das darlegen. Diese Menschen haben sich in extreme Trance-Zustände versetzt. Aber wie hat ein Gehirn vor 2.000 oder 3.000 Jahren diese massiven Halluzinationen psychologisch überhaupt verarbeitet? Ich meine, wenn du damals Stimmen gehört hast, was dachtest du denn, was da gerade passiert?
Und genau da liefert die Forschung des Psychologen Julian Jaynes eine Erklärung, die wirklich absolut faszinierend ist.
Ja.
Sein Buch The Origin of Consciousness in the Breakdown of the Bicameral Mind. Als ich das in der Vorbereitung gelesen habe, war ich echt sprachlos.
Ein Werk, das bis heute nachhallt. James hat sich Homers Ilias geschnappt, also dieses gigantische Epos über den Trojanischen Krieg. Und er hat es nicht als Literatur gelesen, sondern als ein neuropsychologisches Protokoll. Und seine Erkenntnis war ja, dass diese Helden, also Typen wie Achill oder Hektor, gar kein Bewusstsein hatten. Zumindest nicht in unserem Sinne. Sie hatten kein Ich.
Genau. Keine Introspektion, keine innere Stimme, mit der sie Dinge abwägen konnten.
Aber das musst du jetzt echt genauer erklären. Sie hatten keine innere Stimme. Wie haben die dann Entscheidungen getroffen? Wenn so ein Hektor vor dem Kampf stand, da musste er doch gedacht haben, puh, soll ich jetzt angreifen oder lieber fliehen?
Er hat eben nicht gedacht. Zumindest nicht so, wie wir das heute tun. Wenn diese Menschen in der Antike extremem Stress ausgesetzt waren oder komplexe Entscheidungen treffen mussten, funktionierte ihr Gehirn laut Jaynes bicameral, also zweikammerig.
Zweikammerig, okay.
Anatomisch erklärt er das so. Die Sprachproduktion sitzt ja bei den meisten Menschen in der linken Hirnhälfte, im sogenannten Wernicke-Zentrum. Der exakt spiegelbildliche Bereich in der rechten Hirnhälfte, der war damals quasi der Produzent von auditiven Befehlen.
Also die rechte Seite hat geredet.
Ja. Wenn der antike Mensch nicht weiter wusste, feuerte diese rechte Hirnhälfte einen verbalen Befehl ab. Dieser Befehl wanderte über das Corpus callosum in die linke Hemisphäre. Und was passierte? Der Mensch hörte eine reale, laute Stimme von außen.
Das ist mein absolutes Lieblingsbild aus dieser ganzen Analyse. Das bedeutet also, das antike Gehirn war quasi wie ein Smartphone mit zwei SIM-Karten. Du hörst eine kristallklare Stimme am anderen Ende der Leitung, die dir sagt, zieh dein Schwert. Aber du wusstest gar nicht, dass du selbst derjenige bist, der da von der zweiten SIM-Karte aus anruft. Du dachtest wirklich, das sei Zeus oder Athene.
Exakt so musst du dir das vorstellen. Sie dachten, ein Gott erteilt ihnen einen direkten Befehl. Und sie gehorchten unweigerlich. Die Götter waren neurologisch gesprochen interne Organisationstypen unseres zentralen Nervensystems.
Wahnsinn.
Und wir sehen die Relikte davon noch heute. Denk an Phänomene wie das Zungenreden oder prophetisches Schreiben. Das tritt oft genau dann auf, wenn dieser spezifische homologe Ort in der rechten Hemisphäre aktiviert wird.
Aber irgendwann muss dieses System doch zusammengebrochen sein, oder? Ich meine, wir laufen heute ja nicht mehr rum und hören donnernde Götterstimmen, wenn wir im Supermarkt vor der Käsetheke stehen und nicht wissen, welchen Käse wir nehmen sollen. Wann ist das passiert?
Jaynes datiert diesen fundamentalen Zusammenbruch auf die Zeit so um 1000 bis 400 vor Christus. Das war eine Epoche massiven gesellschaftlichen Umbruchs im Mittelmeerraum. Der Zusammenbruch der Bronzezeit.
Katastrophen, Kriege, Sowas.
Ja, riesige Völkerwanderungen, Kulturen prallten plötzlich aufeinander. Und jetzt stell dir vor, du triffst in dieser chaotischen Zeit auf jemanden, der völlig andere Stimmen hört als du. Die auditiven Halluzinationen widersprachen sich massiv. Das System wurde völlig ineffizient für das Überleben.
Und dann kam ja auch noch die Schrift dazu. Das stand ja auch in den Texten.
Richtig. Die Schrift entwertete dieses rein auditive Befehlssystem komplett. Die Welt wurde einfach zu komplex für diese starren Halluzinationen. Das Gehirn musste eine neue Überlebensstrategie entwickeln. Und das war der innere narrative Raum, die Introspektion.
Also die Geburt des Ichs.
Genau. Das Ich wurde geboren, um in einer chaotischen, komplexen Welt flexibel abwägen zu können, statt nur stur Befehle auszuführen.
Aber das hatte doch einen extrem tragischen Nebeneffekt, oder? Wer nämlich ab da, ab etwa 400 vor Christus, weiterhin Stimmen hörte, der hatte ja plötzlich keinen direkten Draht mehr zum Göttlichen. Der wurde pathologisiert. Das, was wir heute als Schizophrenie bezeichnen, das war laut Janes in der Antike eigentlich der Normalzustand.
Ganz genau.
Und das wirft ja echt eine enorme praktische Frage auf. Wenn dieses zweikammerige System abstürzte und die Leute plötzlich mentale Zusammenbrüche hatten, weil die Götter schwiegen oder eben verrückt spielten, wie ist man dann mit seelischen Krisen oder Krankheiten umgegangen? Wenn man nicht mehr einfach ein Opfertier verbrennen konnte, was war dann die Therapie?
Da kommen wir zu Asklepios, dem antiken Gott der Heilkunst. In den Quellen gibt es dazu einen Leitsatz, der die antike Medizin perfekt zusammenfasst. Zuerst heile durch das Wort, dann durch Arznei und zuletzt mit dem Messer.
Zuerst das Wort, das ist spannend.
Ja, das zeigt eine Hierarchie. Es zeigt, wie ganzheitlich sie den Menschen begriffen haben. Und aus diesem Asklepios-Kult entwickelten sich dann zwei völlig unterschiedliche Wege. Den einen kennen wir bis heute sehr gut.
Die Schulmedizin, oder?
Genau, die moderne hippokratische Medizin. Das Symbol dafür ist der Äskulapstab, also diese Schlange, die sich um einen Stab findet. Das ist die Medizin des Messers und der Arznei, der Vorläufer unserer heutigen Chirurgie und Pharmakologie. Aber der andere Weg, der aus Asklepios entstand, das war die sogenannte Hypnagogik, die Heilung im Schlaf.
Der Tempelschlaf, die Inkubation. Also ich fand das total faszinierend, als ich das gelesen habe. Das lief ja in so riesigen Tempelanlagen ab, wie dem berühmten Asklepion auf der Insel Kos. Das musst du dir vorstellen wie eine gigantische antike Kurklinik. Und der Ritus dort hatte wohl 5 Stufen, von so einer physischen Reinigung bis zur spirituellen Vergottung.
Ja, ein sehr strenger Ablauf.
Aber das absolut Verrückte ist ja, die eigentliche Heilung, die geschah gar nicht durch einen Arzt auf einem Behandlungstisch. Der Patient wurde in extrem dunkle, höhlenartige Gänge tief unter dem Tempel geführt. Es war stockfinster, da krochen ungiftige Schlangen rum, was den Stresslevel natürlich enorm nach oben treibt. Und in dieser völligen sensorischen Deprivation musste der Patient dann einschlafen. Die Therapie war der Traum. Asklepios sollte im Tiefschlaf erscheinen und die Heilung bringen.
Hier berühren unsere Quellen wieder stark die Tiefenpsychologie, vor allem die Arbeiten von C.G. Jung und dem Mythologen Karl Kereny. Kereny beschreibt da sehr eindringlich das Konzept des verwundeten Heilers. Die ganze Philosophie der antiken Inkubation beruhte auf dem Gedanken, alle Krankheit stammt aus der Seele.
Also war Krankheit gar nichts rein Schlechtes.
Nein, überhaupt nicht. Die Krankheit war kein feindlicher Virus, den man einfach wegschneiden musste. Sie war eine Botschaft, ein Signal der Erweckung, dass im Unbewussten etwas massiv aus der Balance geraten war.
Und sie nannten diesen Zustand des tiefsten Leids ja Denigredo, richtig. So ein Begriff aus der Alchemie, die Schwärzung. Man musste, laut den Texten, in der Dunkelheit des Siechtums quasi heimisch werden.
Genau. Die Nigredo ist der Prozess der Verwesung des Alten. Der Gedanke ist, du kannst nicht heilen, solange dein altes, starres Ego krampfhaft an dem Zustand festhält, der dich überhaupt erst krank gemacht hat. Du musst den Schmerz annehmen. Du musst dich in diesen dunklen Abgrund fallen lassen.
So nach dem Motto, sollen wir jetzt aufhören, zum Arzt zu gehen und nur noch in dunklen Höhlen schlafen?
Nein, natürlich nicht. Die Quellen plädieren nicht dafür, die moderne Medizin abzuschaffen. Es geht vielmehr um die Anerkennung dieser psychischen Komponente. Darum, die mystische Erfahrung und das Annehmen der Dunkelheit als Ergänzung zur physischen Heilung zu sehen. Erst wenn das alte Selbst im Tempelschlaf zerbricht, kann das Unbewusste das Licht hervorbringen.
Wir sind zurück beim Thema Weihnachten und der Geburt.
Der Host, also ich, möchte jetzt hier die Vision einer christlichen Mystikerin aus dem Mittelalter einbringen. Hadewoich von Brabant. Die hatte ein Bild, das mich echt nachhaltig beeinflusst hat.
Ja, ihre Trance-Vision, der aber inversa.
Genau, der umgedrehte Baum. Sie hat in einer Trance einen gewaltigen, leuchtenden Baum gesehen, aber die Wurzeln dieses Baumes, die sind oben im göttlichen Himmel verankert. Und die Krone, also die Äste, die verästeln sich nach unten auf die Erde, in unsere materielle Welt.
Ein Motiv, das eigentlich so alt ist wie die Philosophie selbst. Aber sie visualisiert es unglaublich präzise. Und jetzt, und das ist die ganz große Synthese unserer Quellen, jetzt stoßen Mythologie und moderne Wissenschaft frontal zusammen. Wenn wir uns die alten Zeichnungen dieses umgedrehten himmlischen Baumes ansehen und daneben legen wir mal eine mikroskopische Aufnahme aus der modernen Neurobiologie,
dann sehen wir exakt dasselbe.
Ja. Es sieht exakt gleich aus. Dieser mystische Baum mit dem Stamm und den hunderten Ästen ist das perfekte Abbild eines Neurodendrons, einer menschlichen Nervenzelle mit ihrem Axon und den ganzen Dendriten.
Das ist wirklich so ein Moment der Erkenntnis in unserer Analyse. Der Makrokosmos spiegelt sich im Mikrokosmos. Das Licht, das an Weihnachten in der tiefsten Dunkelheit geboren wird, dieses sogenannte göttliche Kind, das ist psychologisch und biologisch betrachtet unser eigenes, unglaublich plastisches Gehirn in der frühkindlichen Entwicklung, wie es sich vernetzt.
Wobei, wie diese Vernetzung, also die Neuroplastizität funktioniert, das widerspricht ja eigentlich völlig unserer Intuition. Man stellt sich ja immer vor, dass so ein Säuglingsgehirn wächst, indem es immer neue Verbindungen aufbaut. Wie so ein Maurer, der eine Mauer baut.
Ist aber genau andersherum.
Richtig. Bei der Geburt feuert das Gehirn ein riesiges Feuerwerk ab und vernetzt erstmal alles mit allem. Das ist dann ein völlig unpassierbarer Dschungel aus Synapsen. Das Kleinkind nimmt echt jeden Reiz komplett ungefiltert wahr. Aber dann passiert etwas, das die Neurobiologen Synaptic Pruning nennen, also das Beschneiden der Synapsen.
Das Gehirn merkt nämlich, dass dieser gewaltige Dschungel viel zu viel Energie verbraucht. Und es beginnt völlig rücksichtslos, Verbindungen wieder zu kappen.
Ja, das ist eine extrem paradoxe Erkenntnis aus den Texten. Es ist, als würde da jemand mit einer Machete durch diesen Dschungel gehen. Die Wege, die wir täglich laufen, also unsere Muttersprache, kulturelle Regeln, die emotionale Bindung zu den Eltern, diese Wege werden massiv ausgebaut wie fette, geteerte Autobahnen.
Und der Rest?
Der ganze Rest? All diese Milliarden anderen potenziellen Wege, Sprachen, die wir hätten lernen können, die werden einfach mit der Machete weggeschlagen und entfernt. Das heißt, wir werden eigentlich gar nicht durch das definiert, was in unserem Gehirn wächst, sondern durch das, was in den ersten Lebensjahren wieder gekappt wird.
Das ist das Faszinierende. Die Welt formt das Gehirn als reines Überlebens- und Handlungsorgan. Es passt sich optimal an seine spezifische Umwelt an. Und das wirft, laut unseren Autoren, die alles entscheidende Frage auf. Was ist denn eigentlich der wichtigste formende Faktor in dieser Umwelt? Was bestimmt, welche Autobahnen bleiben und welche Dschungelpfade gekappt werden?
Die Antwort aus der Neurobiologie ist da sehr deutlich. Die stärkste Droge des Menschen ist der Mitmensch.
Ein wunderbares Zitat. Man nennt das auch den Contact High.
Genau. Wir vernetzen unsere Gehirne buchstäblich anhand der Resonanz der Menschen um uns herum. Ein Kind, das keine emotionale Resonanz erfährt, dessen Gehirn verkümmert. Und um jetzt wirklich geboren zu werden im spirituellen Sinne, reicht es laut den Quellen aber nicht nur, diese Autobahnen zu haben.
Nein, wir müssen den geistigen Tod des Egos sterben. Solange nur dieses isolierte Ich regiert, werfen wir einen Schatten auf unser eigenes Licht. Der verstorbene Theologe Josef Ratzinger hat dafür einen Begriff geprägt, der hier sehr gut passt. Er nannte diese höchste Form der Vernunft ein sich geschenkt sein.
Ein sich geschenkt sein. Wahnsinn. Wir existieren also nur durch die absolute Verwobenheit mit den anderen. Was für ein runder Abschluss für so eine wilde Reise. Lass uns das mal kurz zusammenfassen. Wir sind durch die absolute Dunkelheit der Rauhnächte gereist. Wir haben verstanden, warum wir vor der wilden Jagd nicht aus dem Fenster schauen sollten, nämlich um unser Verstandesego nicht am Chaos, dem Tonal, zerschellen zu lassen.
Wir haben psychedelische Rentiere und Schamanen getroffen.
Ja, und wir haben antike, zweikammerige Gehirne beim Halluzinieren von Göttern belauscht. Wir sind in den Tempel von Kukaz hinabgestiegen, um durch die Nigredo, die Dunkelheit, zu heilen. Und am Ende haben wir festgestellt, dass das wahre Weihnachtswunder, dieses göttliche Kind, eigentlich die Neuroplastizität unseres eigenen Gehirns ist und unsere tiefe Verbindung zueinander.
Bleibt am Ende nur die direkte Frage an dich, der uns gerade zuhört, warum sollte dich das alles interessieren? Weil Raum immer Erlebnisraum ist. Mathematik mag exakt sein, aber sie ist raumblind. Deine Erfahrung der Realität, also dein Bewusstsein, ist kein fester Zustand. Es ist ein ständiger Wandel zwischen Licht und Schatten, zwischen Chaos und Ordnung.
Und genau um dich mit einem Gedanken zum Weiterdenken aus dieser Analyse zu entlassen, haben wir noch ein letztes provokantes Zitat aus den Quellen mitgebracht. Basierend auf dem Philosophen Gustav Theodor Fechner. Er schrieb: Der Mensch lebt auf der Erde nicht einmal, sondern dreimal. Seine erste Lebensstufe ist ein steter Schlaf, die zweite eine Abwechslung zwischen Schlaf und Wachen, die dritte ein ewiges Wachen. Und die Frage an dich ist: In welcher dieser drei Stufen befindest du dich gerade?
Träumst du noch auf deinen fertigen Autobahnen oder beginnst du schon aufzuwachen?
Das ist die Frage. Wir wünschen dir jedenfalls, dass du in den kommenden Nächten vielleicht selbst einmal auf deine Träume achtest. Oder auf die Geräusche der wilden Jagd vor deinem Fenster, wenn der Wind weht. Aber zur Sicherheit schau vielleicht nicht direkt raus. Bis zur nächsten Tiefenanalyse.